Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza. Mein Name ist Hannes Wagner, Concierge dieses Podcasts, in dem es heute um Trends, Nachwuchsförderung und die ganze Vielfalt der Gastronomie geht. Die heutigen Gästinnen bringen nicht nur eine Fülle von Erfahrungen aus der gastronomischen Welt mit, sondern setzen sich auch leidenschaftlich für die Förderung junger Talente ein. Wir werden erkunden, welche Programme zur Nachwuchsförderung in der Gastronomie existieren und wie sie dazu beitragen können, die nächsten Generationen von Köchen und Gastronomen zu inspirieren und zu unterstützen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuellen Wohlfühltrends in der Gastronomie. Denn nicht nur der Geschmack, sondern auch das Ambiente spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines gastronomischen Betriebs. Also Kopfhörer auf, Ohren gespitzt. Wir lassen uns heute inspirieren von der wunderbaren Alexandra Gorsche, Branchenkennerin sowie Chefredakteurin und Herausgeberin von Falstaff Profi. Hallo Alexandra.
Es ist wunderschön, heute hier zu sein. Dankeschön.
Und Simon Zilgen, beziehungsweise der einzigartigen Simon Zilgen, Geschäftsführerin Human Resources bei Aramark. Willkommen, Simon.
Herzlichen Dank. Es ist mir ein Vergnügen, wie immer.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Einstieg wieder zu ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ganz schnelle Antwort und nur eine, nicht lange überlegen. Wir beginnen mit dir, Simon. Küche oder Bar?
Bar.
Alexandra, modern oder Vintage?
Vintage.
Kaffeeklatsch oder Powermap?
Powernap.
Pitch oder Pantomime?
Pitch.
Führungskraft oder Superheldin?
Superheldin.
Business Lunch oder Pizza Party?
Business Lunch.
Teller oder Schale?
Schale.
Und minimalistisch oder opulent?
Das ist schwer. Dann nehme ich minimalistisch.
Okay, sehr gut. Passt vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich deinen Karriereweg anschaut. Und ich nehme nochmal den Begriff Ambiente auf und werfe jetzt einfach mal ein Gerichtssaal. So ein bisschen im weitesten Sinne. Denn du bist ja eigentlich ursprünglich Juristin und hast dann den Weg in die kulinarische Welt gefunden. Wie kam es dazu?
So ist es. Man könnte jetzt sagen, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber ich glaube, es war bei mir einfach eine logische Schlussfolgerung. Ich wollte immer eine Lehre machen in der Gastronomie und mir wurde es so quasi auch von meiner Mutter nicht vorgegeben, aber der Wunsch wurde ausgesprochen, dass ich eben studieren sollte. Und meine große Leidenschaft war immer die Gastronomie, alles, was dazugehört. Und somit habe ich mich immer mit diesem Thema beschäftigt, sei es jetzt schon von klein auf mit Backen und mit Kochen und mit allem drum und dran. Und somit hat mich das immer sehr, sehr begleitet und irgendwann dann Step by Step, weil ich in die Verlagswelt gerutscht bin, zuerst in die juristische Verlagswelt und dann irgendwann auch in die kulinarische Verlagswelt.
Okay. Und gibt es da irgendwas, was du vielleicht bereust?
Ich bin ein Mensch, der nicht sagen möchte, dass er etwas bereut, denn man ist ja nur dort, wo man ist, weil das Leben genauso geschrieben wurde. Und auch das Juristendasein kann sehr, sehr viel bringen, indem, dass man sagt, man kann leichter Unternehmerin sein. Man kennt sich mit jeglichen Verträgen sehr, sehr viel besser aus. Man kann Dinge leichter verstehen und begreifen und kann dadurch eben leichter ein Unternehmen führen. Und somit, nein, ich bereue es nicht. Aber es wäre vielleicht schön gewesen, wenn man vielleicht manche Schritte einfach schneller noch hätte erledigen können.
Okay. Wie ist das bei dir?
Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also es gibt, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, eigentlich nichts, von dem ich jetzt sagen würde, ich bereue etwas. Weil ich glaube, es gibt Dinge, die gehen einem leicht von der Hand. Es gibt Dinge, wo man sich quasi mehr zu Hause fühlt als oder Unternehmen oder Bereiche. Aber ich glaube, alles trägt dazu bei, das kann ich jedenfalls für mich sagen, sich weiterzuentwickeln und auch Dinge, die vielleicht nicht so optimal passen oder die nicht so optimal laufen, daraus zu lernen und für sich auch für die weitere Entwicklung daraus Sachen zu ziehen, die einen auch weiterbringen. Also bereuen würde ich nicht, aber viele Erfahrungen habe ich einfach gemacht, die dann eben entsprechend auch bereichernd sind und die, wie ich finde, und das geht so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, Alexandra, die darauf zeigen oder klar machen, wo fühle ich mich wohl und wo laufe ich zur Höchstleistung auf und was passt vielleicht nicht so unbedingt.
Welche Tipps hättet ihr für junge Frauen, die jetzt ihren Karriereweg beschreiten in der heutigen Zeit? Auf was muss man achten? Was gebt ihr mit? Was ist wichtig?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist vielleicht die einzige Kleinigkeit, wo ich sage, die bereue ich. Es könnte aber auch ein Generationsthema sein. Man sollte mutig sein und man sollte seinen Weg gehen und nicht kleinlaut sein. Das alles mit einem gewissen Maß natürlich an Respekt, das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber ich glaube, das ist es einfach. Frauen haben manchmal noch immer dieses Zurückhaltendsein, nicht in der ersten Reihe stehen wollen. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach nur mit auf den Weg geben möchte. Wenn man etwas möchte, dann muss man man muss etwas dafür tun. Und das bedeutet auch aufstehen und einstehen für sich selbst. Und das ist so, glaube ich, das Wichtigste, damit man auch die Karriere macht, die man machen möchte.
Der Tipp, den ich hätte, geht in die gleiche Richtung. Einfach Dinge auszuprobieren und sich zu trauen und was du auch gerade sagtest, mutig zu sein. Ich glaube, dass das dass Frauen häufiger noch so die eher sichere Karte spielen, nicht so risikobereit sind. Es gibt sicherlich auch Rahmenbedingungen, die das nochmal unterfüttern, aber einfach mal Dinge zu tun, von denen man vielleicht auch nicht immer weiß, gehen die jetzt gut aus, funktioniert das, aber sich zu trauen und daraus auch entsprechend eben zu lernen, ich glaube, das ist das, was ich als Tipp mit auf den Weg geben würde, definitiv.
Sind dann solche Sachen wie, das geistert ja dann immer so rum, so Frauenquote in Führungspositionen und so weiter, notwendig? Braucht es das oder wie seht ihr das?
Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, weil ich jetzt sagen möchte, eigentlich braucht es es nicht. Es ist traurig, dass es das braucht und dass man über das eigentlich sprechen muss. Und es ist noch immer traurig, dass es Vorurteile gibt, dass Frauen entweder nicht, jetzt sage ich das, was man nicht sagen sollte, manns genug sind, quasi eine Führungsposition gut zu bekleiden und auszufüllen. Und das ist eigentlich traurig. Und deswegen, ich glaube, im Moment braucht es das einfach noch. Aber ich hoffe für die Zukunft, dass wir in einigen Jahren hier vielleicht noch einmal sitzen und sagen, Gott sei Dank braucht es das jetzt nicht mehr.
Ich habe ja in einigen Podcast-Folgen schon erwähnt, die aufmerksamen Zuhörer werden das oder Follower werden das wissen, dass ich einige Zeit in Skandinavien war. Und dort ist es so, dass es Länder gab in Skandinavien, die eine Quote hatten, die dann irgendwann wieder abgeschafft haben, die aber damit quasi so den ersten Schwung in die, sag ich jetzt mal, Gender Balance oder Gleichberechtigung quasi geschaffen haben. Einige Länder haben das gar nicht gemacht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in Skandinavien, dass das Thema Gleichberechtigung, Gender Balance dort viel besser funktioniert, als ich es hier in Deutschland wahrnehme. Und das ist in der Tat eine schwierige Frage. Quote ja oder nein? Ich würde mir wünschen, dass es natürlich passiert. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, wenn es darum geht, eine Stelle zu besetzen, sich durchaus mit Shortlists, wo man beide Gender hat und so weiter, die Profile anzuschauen, aber sich immer für denjenigen zu entscheiden, der das Profil oder den besten Match im Grunde genommen mitbringt. Weil das finde ich extrem wichtig, auch in der Diskussion, das mit im Auge zu behalten.
Es gibt ja auch viele Unternehmen, die aktiv auch Frauenförderung sozusagen im Unternehmen betreiben. Bei Aramark ist es ja auch so. Wie sieht das da aus?
Wir haben verschiedene Ansätze bei Aramark, die zum einen ein seit Jahren schon großes Frauennetzwerk beinhalten, wo Frauen sich eben austauschen können, wo es auch verschiedene Veranstaltungen mit externen Speakern gibt zu Karrieretipps, auch zu Weiterentwicklung, aber auch Sachen wie zum Beispiel unsere sogenannte Employee Resource Group, wo sich dann Frauen, aber auch Männer in der Gruppe zusammenfinden auf freiwilliger Basis und eben Themen wie nicht nur Gender Balance, sondern grundsätzlich das Thema Diversität und Inklusion gemeinsam bearbeiten und Felder identifizieren, wie wir auch insgesamt als Organisation inklusiver werden. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass es der Mix ausmacht, im Grunde genommen, wie kreativ man ist, wie man Innovationen vorantreiben kann. Und das ist etwas, was wir bei Aramark eben auch sehr wichtig finden und wo wir drauf setzen und wo wir auch an vielen anderen Stellen entsprechend eben auch unsere Führungskräfte sensibilisieren. Bitte bei allen möglichen Formaten wie Beurteilungen, Talent Reviews immer darauf achten, wie kriegen wir da eine bessere Durchmischung oder auch eine bessere Förderung hin. Und das Thema ist eigentlich an vielen verschiedenen Stellen im Alltag präsent, aber eben auch durch Programme gestützt.
Gibt es da bei dir auch einen Fokus oder bestimmte Auswahl bei Motiven, Beiträgen und so weiter, dass du auch schaust, die Frauen da nochmal besonders hervorzuheben und die Erfolgsbeispiele?
Nicht besonders hervorzuheben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sondern ich achte darauf und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht einmal passiert, wenn man zum Beispiel auch ein Magazin macht und dann blättert man durch und ich gebe auch zu, und das ist einmal passiert, auch vor einigen Jahren, und dann blättert man oder nicht, blättert noch virtuell durch, wenn es noch nicht gedruckt ist, und dann denkt man sich, um Gottes Willen, ich habe gerade nur männliche Köpfe, sage ich jetzt, interviewt oder mit denen gesprochen oder porträtiert. Man achtet darauf, ganz, ganz klar, das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Aber mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, und das merkt man auch daran, auf das muss ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr achten. Also wir sind trotzdem so weit, dass mir das nicht mehr passiert. Umgekehrt, manchmal denke ich mir, jetzt haben wir so viele Frauen im Magazin, es gibt ja auch noch Männer. Also das ist was Wunderschönes, dass man auch merkt, dass sehr, sehr viele Frauen großartige Karrieren machen, egal in welchem Bereich, und dass man darüber eben dann auch immer wieder berichten kann.
Vielleicht noch ergänzend dazu, ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, viel darüber zu erzählen, das in den Vordergrund zu stellen, weil sich daraus dann auch wieder Role Models ergeben und auch andere Frauen sich ermutigt fühlen, was in diese Richtung zu tun. Und auf der anderen Seite, den Punkt wollte ich nochmal unterstreichen, finde ich es auch immer wieder wichtig, das gemischt zu machen, weil ich glaube, dass wenn beide Seiten sich gut verstehen, miteinander eben auch ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, was heißt es eigentlich, ausbalanciert in der Organisation geschlechterverteilt zu sein, dann hilft das sicherlich in der Diskussion. Ja.
Ich meine, da spielt ja auch das Thema Nachwuchs auch eine große Rolle. Jetzt sehe ich es unabhängig von den Geschlechtern auch. Wird ja durchaus immer schwieriger, also was man immer so hört, erlebt oder auch selbst sieht. Wie sieht es denn da mit der Nachwuchsförderung aus? Beziehungsweise was können Unternehmen tun oder grundsätzlich auch die Branche, um weitere junge Talente gerade in so Berufen wie auch Koch zum Beispiel oder zumindest Berufe, die irgendwie auch eine Berufsausbildung erfordern, zu gewinnen?
Ich glaube, es ist so, dass man zuerst einmal mit den Vorurteilen vielleicht ein klein wenig aufräumen sollte. Das ist noch immer sehr, sehr wichtig. Es ist noch immer sehr, sehr verankert, dass in der Hotellerie und Gastronomie man hat überhaupt keine Freizeit. Es ist alles schlecht. Man arbeitet Tag und Nacht. Es wird nur geflucht und geschrien. Und natürlich, es ist eigentlich kein leichter Job, sage ich jetzt mal, wenn man in der Gastronomie, in der Hotellerie ist. Aber wo hat man einen leichten Job? Also da muss man jetzt wieder so ein bisschen abwägen. Wenn ich erfolgreich sein möchte, kann ich nicht nur ein Mindestmaß an Einsatz leisten. Wenn ich erfolgreich sein möchte, egal in welcher Branche, muss ich Einsatz zeigen und mit voller Liebe auch mit dabei sein und mit kompletter Leidenschaft. Und das ist so mal das ganz, ganz Wichtige. Ich denke mal, diese Vorurteile, und wir haben heutzutage so unfassbar großartige Ausbildungsbetriebe, die sich so viel einfallen lassen. Da geht es nicht nur um die klassischen Mitarbeiterbenefits, über gerechte oder faire Entlohnung spreche ich jetzt gar nicht. Die wirklich so viel machen für die Community, sei es Mitarbeiterräumlichkeiten, die komplett 1:1 wie für Gäste gebaut werden, gleiche Qualität, mit allem drum und dran. Da geht es natürlich um hochwertige Verpflegung für die Mitarbeiter. Nicht nur die Reste, die sie bekommen, sondern wirklich hochwertige, gesunde Verpflegung. Da geht es weiter, dass es wirklich nicht Work-Life-Balance, sondern auch, dass für das soziale Leben auf das geachtet wird. Das bedeutet Benefits dahingehend, dass man sagt, es gibt Unternehmungen, alles im Sportbereich, Teambuildings etc. Da hat sich so viel getan und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das sehr, sehr viel mehr nach außen trägt. Denn das ist de facto wirklich in der Branche schon bereits da.
Da würde ich gerade noch eine Frage ergänzen. Gibt es da Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich?
Ich würde jetzt sagen, nein.
Okay.
Also ich würde jetzt wirklich sagen, nein. Also es wäre mir nicht bewusst, denn ich kenne sowohl in Deutschland als auch in Österreich unglaublich großartige Betriebe. Und das ist schon eher, wie soll ich sagen, also meines Erachtens schon eher mehr, dass es so, so viel mehr positive Beispiele gibt als die paar kleinen schwarzen Schafe.
Also ich denke auch, es ist, wenn ich so zurückblicke, gerade auch bei dem Thema Ausbildung oder Nachwuchs, dass sich da auch viel getan hat. Also ich glaube, dass der größte oder einer der wichtigsten Faktoren eben wirklich das Thema ist, da wo ich bin, fühle ich mich wohl, ich habe Spaß, ich habe eine Leidenschaft für das, was ich tue. Und da gibt es viele Faktoren aus meiner Sicht, die eben darauf einzahlen. Das ist einmal das ist das Umfeld, was du gerade gesagt hast, finde ich auch, was sehr, sehr wichtig ist. Was habe ich zu bieten als Unternehmen, aber auch wie fördere ich, welche Perspektiven biete ich beispielsweise Auszubildenden oder Nachwuchstalenten. Wir haben auch verschiedene Programme bei Aramark, die wir unseren Talenten anbieten, wo wir eben entsprechend auch schon auf Ebene der Küchenhilfen oder Spülhilfen beispielsweise eine Qualifizierung zum Koch anbieten. Also wirklich, wenn ich es mal so ausdrücken würde, dass es nicht langweilig wird, dass man einfach immer etwas hat, wo man nachgreifen kann, wo man sagen kann, Mensch, das macht mir Spaß hier, da kann ich mich weiterentwickeln, ich bleibe nicht bei dem, für das ich mal eingestiegen bin. Und ich glaube, das Thema oder ich glaube das nicht nur, sondern ich bin da fest von überzeugt, das Thema Authentizität, dass ich als Unternehmen das wirklich auch gebe und darstelle, was ich nach außen hin verkaufe und wie ich mich eben um entsprechende Mitarbeitenden grundsätzlich auch kümmere.
Ich muss da jetzt noch ganz kurz, muss ich jetzt eben ergänzend etwas sagen, weil ich kann dir komplett zustimmen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt geworden ist, diese extremen Hierarchien sind etwas abgeflacht. Und das hat sich auch sehr, sehr verändert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden jetzt oft mit einbezogen in Entscheidungen. Man nimmt sie mit. Es ist nicht mehr nur zum Beispiel, ich nehme jetzt den Küchenchef einmal her, der allein das Gericht kreiert und jeder bekommt nur einen Bestandteil, den er umsetzen darf. Es wird darüber gesprochen. Man tauscht sich aus. Da werden eben Brainstormings zusammen gemacht. Jeder kann sich einbringen. Jeder probiert etwas, damit sich eben auch der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin damit identifizieren kann, mit dem Unternehmen identifizieren kann. Und da hat sich sehr, 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 sehr viel getan.
Also quasi auch Teil einer Gemeinschaft ist und nicht nur der reine Mitarbeiter, sage ich mal, der einfach seine Aufgaben zu erledigen hat und das war's.
Genau so ist es.
Ja. Falstaff Young Talents Cup. Das ist ja unter anderem auch ein Mittel, ich glaube seit 2015 macht ihr das schon.
So ist es, ja.
Um Nachwuchs auch auf die Gastronomie aufmerksam zu machen, beziehungsweise Nachwuchs auch besonders in den Vordergrund zu stellen. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Sehr, sehr gerne. Also wir haben das, also zusammen mit meinem Partner auch für Falstaff haben wir diese Idee damals kreiert und haben gesagt, wir müssen etwas tun, damit wir den Nachwuchs fördern können in der Branche. Und wir haben einfach damit gestartet oder wo haben wir gesagt, dass wir andocken, ist ja sehr, sehr schwer. Es gibt einerseits sehr, sehr viele Wettbewerbe, aber wir haben gesagt, wir möchten so offen und frei sein, wie nur irgendwie möglich. Das bedeutet, wir haben gesagt, wir richten uns an junge Menschen, bei denen wir glauben, dass der Zeitpunkt da sein könnte, dass man sie verliert, dass man sie aus der Branche verliert. Das bedeutet, die aktiv noch in Ausbildung stehen oder sie seit maximal 3 Jahren abgeschlossen haben. Und da war es für uns komplett oder ist es komplett irrelevant, ob es sich um eine Lehrberufsschule handelt, also ob es ein Azubi ist oder aber ob jemand eine Tourismusschule mit Matura, mit Abitur quasi absolviert hat oder gerade noch eben dabei ist. Das war für uns irrelevant, weil wir gesagt haben, jeder kommt mit anderen Stärken und Schwächen und im Wettbewerb findet dann trotzdem eine Balance statt. Und so das war mal der Hintergrund, dass wir gesagt haben, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dort anzudocken, wo wir glauben, dass wir die jungen Leute verlieren könnten. Und und dann quasi haben wir es damals gestartet in der Kategorie Küche und Gastgeber und es hat sich ausgeweitet auf noch Patisserie, Bar und Gemüseküche.
Das macht ihr jedes Jahr?
Ja, so ist es. Jedes Jahr. Also und heuer haben wir Jubiläum, das 10. Mal. Also das ist dann auch was Schönes.
Glückwunsch.
Wow. Schön. Es geht halt, der Glückwunsch gilt den jungen Talenten, die sich bewerben. Ja,
stimmt, genau.
Klasse.
Bei Aramark ist es ja auch so, da hatten wir, beziehungsweise gab es jüngst ja auch einen Jungkoch, der im Rahmen des Next Chef Awards auf der Internorga jetzt auch zu den besten Jungköchen gehört, richtig?
Mhm, genau. Und was so ein bisschen in die Richtung geht, was wir eben auch intern machen. Wir fördern unsere Talente auch auf internationalem Level, indem wir eben Wettbewerbe ausloben, wo dann ein Koch mit einem Beikoch eben entsprechend aus dem jeweiligen Land diese Teams gegeneinander antreten. Das heißt bei uns Chefs Cup und dort werden dann eben entsprechend irgendwann die Gewinner quasi prämiert und können dann, wie gesagt, ihr Land vertreten und das ist auch eine Möglichkeit natürlich neue Rezepte auszuprobieren und sich damit entsprechend eben auch weiterzuentwickeln und auch nochmal neue Netzwerke innerhalb der Organisation zu bilden, was auch nochmal unglaublich wichtig ist und es ist immer, finde ich, toll zu sehen, da kommt wirklich China, Südkorea, Spanien, Tschechien und natürlich spricht nicht jeder fließend Englisch und dann wird aber trotz allem, ist es immer wieder möglich, sich zu verständigen und das ist einfach toll zu sehen, welche Dynamik sich da entwickelt und das bringt viel Freude, natürlich neben dem Anspruch zu gewinnen, klar, aber das ist ein ganz tolles Event, was wir da eben auch haben, ja.
Das war jetzt gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, Netzwerk und diese Wettbewerbe sind einerseits genauso, wie du es gesagt hast, Wettbewerbe. Natürlich macht man mit, um hoffnungsvoll zu gewinnen. Aber es geht wirklich in erster Linie auch uns jetzt darum, den jungen Leuten ein Netzwerk zu ermöglichen. Das ist heutzutage alles. Und genau dieses Netzwerk, sich nicht nur mit vielleicht Gleichgesinnten auszutauschen, aber auch mit Juroren in Kontakt zu kommen, sich weltweit vielleicht sogar wirklich auszutauschen und zu vernetzen, kann wirklich so viel Positives beitragen für diese einzelne Persönlichkeit. Und es ist ganz was Großartiges.
Es ist eben auch eine Inspiration, die ja damit eine Rolle spielt. Und wenn ich überlege, wo hole ich mir Ideen her, wo hole ich mir Anregungen her, das funktioniert. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten eben auch über virtuelle Netzwerke, über Präsenznetzwerke. Aber das ist die Quelle schlechthin.
Vorwiegend steht ja aber trotzdem immer der Kochberuf im Vordergrund, oft bei vielen Wettbewerben.
Ja, leider.
Weil ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, ne, auch jetzt gerade Hotellerie zum Beispiel, ne, Servicekräfte, auch im Bereich Housekeeping und so weiter. Ne, das sind ja auch Tätigkeiten und Positionen, wo es ja auch schwierig ist, Leute zu finden. Das wird immer so ein bisschen verkannt oder gar nicht angesprochen.
Das ist so ein wichtiger und ich sage jetzt fast sogar ein kleiner trauriger Punkt, denn ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen haben wir begonnen mit Küche Gastgeber, weil wir gesagt haben, wir wollten das ganz bewusst Gastgeber nennen und nicht Service nennen, um dem ein bisschen mehr Wertigkeit auch zu geben. Und der Gastgeber ist für mich persönlich unter Anführungszeichen wichtiger als der Koch, weil das beste Essen, jetzt als Gast auch gesehen, das beste Essen bringt mich nicht zurück in den Betrieb, sondern ich gehe zu Menschen. Ich gehe dorthin, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht nicht nur gut verpflegt werde, sondern wo ich wirklich einen wunderbaren Tag, Abend, einen tollen Lunch erlebe. Und da gehört einfach so viel mehr dazu. Und der Gastgeber kann, wenn ein Hopperl in der Küche passiert, sage ich einmal, das wunderbar ausbügeln. Umgekehrt ist es sehr, sehr viel schwerer. Der Koch, die Köchin ist in der Küche. Die merken nicht, was draußen vielleicht einmal passiert. Und es passieren uns ja allen Fehler. Und deswegen ist es ganz traurig, dass man sagt, okay, ja, es wird so viel mehr immer über Köche gesprochen. Das ist so ein bisschen so diese Rockstars der Branche. Und das versuchen wir zum Beispiel auch, dass wir diese Gastgeber mehr in den Fokus heben, dass man auch zeigt, dass Bartender zu sein, dass kein Studentenjob ist, dass es eine hochwertige Profession ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das braucht alles auch wieder Zeit, damit sich eine Veränderung auch des gesamten Bildes in den Köpfen sehr, sehr vieler Menschen auch manifestiert, auch von den Gästen manifestiert. Und dass auch dieser Ausbildungsberuf hochwertiger ist, als man vielleicht glaubt. Und das ist ein wichtiger Punkt und deswegen haben wir es gemacht. Aber ich muss eben trotzdem sagen, es bewerben sich eben so, so viel mehr im Bereich Küche als jetzt im Gastgeberbereich. Kann aber auch wieder etwas damit zu tun haben. Der Falstaff Young Talents Cup richtet sich ja an so junge Menschen, die brauchen noch jemanden, der sie an der Hand nimmt. Das bedeutet, wenn da dann nicht der richtige Ausbilder oder die richtige Führungskraft parat ist, die ihn dorthin führt und so ein bisschen an der Hand nimmt, dann ist es auch vielleicht etwas schwerer, da in diesem Bereich oder in dem Wettbewerb dann einfach auch mit dabei zu sein.
Das heißt, bei Aramark werden ja dann Gastgeber sozusagen eigentlich alle Personen und Tätigkeiten, die auch in unmittelbarer Nähe zum Gast sind. Also durchaus die Küchenhilfe auch, die an der Ausgabe steht und so weiter. Welche Förderung gibt es da bei Aramark?
Wir haben verschiedene Programme. Da gibt es Programme, die richten sich an unsere, wie ich bereits schon erwähnt habe, an unsere Küchenhilfen, Spülhilfen, die eine Möglichkeit haben, sich zum Koch zu qualifizieren. Wir haben aber auch einen ausgewählten, nennt sich bei uns Talentpool, wo im Grunde genommen aus verschiedenen Bereichen, Ebenen, Areas, Talente nominiert werden können, die sich dort eben entsprechend weiterentwickeln können. Und ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass es häufig unterschätzt wird, was eigentlich an Kunstwerk oder an Handwerklichkeit hinter den verschiedenen Berufen manchmal steckt und oder nicht nur manchmal, sondern was hinter den verschiedenen Berufen steckt und wie viel Expertise, aber auch wie viel Herzblut und Leidenschaft damit reinfließt. Und ich glaube, das gilt es auch nochmal zu transportieren. Und vielleicht aus der eigenen Erfahrung heraus, ich komme ja ursprünglich aus dem Handel, also die Lebensmittel und ich, wir hatten schon eine Beziehung vorher, bevor ich zu Aramark gekommen bin, war dann bei Carlsberg, also habe dann auch nochmal in der Food Area weitergemacht und bin dann ja zu Aramark wirklich in die Kulinarik quasi gekommen und habe selber festgestellt oder war sehr, sehr beeindruckt davon, was tatsächlich hinter den ganzen gastronomischen Konzepten und Ideen und auch Konzepten eben steckt. Und muss sagen, das war mir vorher so nicht bewusst. Und ich glaube, dass darüber immer noch viel zu wenig erzählt wird. Berichtet hört sich immer so trocken an, aber wirklich so aufgeladen von Storytelling und so, weil es da so viele tolle Momente und Sachen gibt, die einfach ans Licht müssen. Das ist meine Überzeugung.
Und da kann jeder nur mitarbeiten.
Genau, so ist es.
Der Podcast gehört auch dazu. Wenn wir jetzt nochmal die Vielfalt der Gastronomie aufgreifen, also du bist ja auch überall unterwegs, ja, also man sieht dich ja ständig nur unterwegs, aber es ist insofern ja ganz gut, weil du dich ja auch dann auskennst. Also von der Sterneküche vielleicht bis zum einfachen Wirtshaus sozusagen. Was macht denn für dich dann sozusagen ein tolles Restaurant aus?
Da gehört eben sehr viel dazu und andererseits auch wieder vielleicht ganz, ganz wenig, weil es oft die banalen Dinge sind. Ich gehe jetzt mir grundsätzlich davon aus, egal ob ich im Wirtshaus bin oder sogar vielleicht, es geht sogar auf einem Würstelstand oder eben in der Sterne-Gastronomie. Ich erhoffe mir oder ich möchte dorthin essen gehen oder etwas konsumieren, wo ich sage, ich bekomme gute, hochwertige Produkte. Okay, wenn wir das abgedeckt haben, dann geht es einfach darum, um die Wohlfühlatmosphäre, dass man sich einfach wohlfühlt. Und das kann jetzt alles sein. Das kann ein süßes Bistro sein, das kann jetzt wirklich eben Fine Dining sein, das kann eine Strandbar sein. Es gehört einfach alles dazu und es muss das Konzept in sich stimmig sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in sich ein Konzept stimmig ist und dass ein paar kleine Faktoren passen. Was störend sein kann, sind vielleicht eher dann manchmal so Dinge wie Akustik. Wenn die Akustik nicht in einem Lokal passt und man kann sich kaum unterhalten, dann wird mein Gästeerlebnis einfach etwas getrübt. Das sind dann so Kleinigkeiten oft, die aber in Summe dann vielleicht ganz, ganz wichtig sind.
Oder die anderen Gäste halt. Gästeauswahl spielt ja auch ein bisschen eine Rolle.
Das stimmt. Aber es kann ja auch wiederum dann sehr unterhaltsam sein.
Ja, das stimmt.
Das ist auch ein toller Ort, um Kontakte zu knüpfen, ne?
Genau so ist es.
Aber wieder beim Netzwerk.
Ja.
Stimmt, genau. Wo fühlst du dich denn wohl, wenn du in der gastronomischen Landschaft spazieren gehst?
Genau, und das ist genau das Stichwort spazieren gehen. Es gibt bei mir auch, ich habe jetzt nicht so den Favoriten, dass ich sage, es muss immer total fancy und hochmodern sein oder absolut klassisch. Ich fühle mich total wohl, wenn es urig und rustikal ist, aber es kommt mir immer ganz viel auf die Atmosphäre an. Und für mich spielt natürlich die Qualität des Essens eine große Rolle, aber fast genauso wichtig ist für mich das Ambiente drumherum. Das ist genau, was du gerade gesagt hast, ich mag es nicht, wenn es so eine beschallende, laute Atmosphäre hat. Also ich mag es dann gemütlich und dass man sich einfach gut eingehüllt fühlt und gut reden kann mit den Leuten, mit denen man jetzt so am Tisch sitzt. Ich mag es auch, überrascht zu werden. Also diese Aufmerksamkeit und das, was du gerade sagtest, der Gastgeber, also zu fühlen, man ist willkommen, da freut sich jemand, dass man da ist. Es ist jetzt nicht nur hier Fließbandarbeit, da ist der Service-Gedanke dahinter und ich habe das Gefühl, ach Mensch, da gibt's Freude darüber, dass ich jetzt hier was bestelle, was esse. Und das ist mir wichtig und das trägt unglaublich viel zum Wohlfühlfaktor mit dazu. Ja.
Da muss ich nochmal eine Frage stellen, die länderübergreifend ist. Gibt es da Unterschiede auch zwischen Deutschland, Österreich oder auch zum Beispiel zu Skandinavien?
Ich glaube schon. Ich bin jetzt gerade in meinen Gedanken die Länder abgesprungen oder die Regionen. Und ich muss sagen, interessanterweise, ich finde zum Beispiel, dass in Österreich, aber vielleicht sage ich es auch daran, dass ich da viel im Urlaub bin, dann, dass dieser Gedanke noch mehr im Vordergrund steht, als ich es manchmal hier erlebe. Also das, das ist schon eine Beobachtung, die ich habe. Und in Skandinavien ist das sehr interessant. Skandinavien, da habe ich die Erfahrung gemacht, eigentlich sind alle immer sehr freundlich und sehr aufmerksam, aber dieser richtige Service-Gedanke, also dieses, ich mache jetzt alles, damit sich jemand wohlfühlt und komme noch ein drittes Mal vorbei und frage, ob alles prima ist und passt und bin aufmerksam, das habe ich da, sagen wir mal, in etwas abgeschwächterer Form erlebt. Also von daher würde ich sagen, es ist ein Mix, aber ja.
Also ich kann jetzt wirklich nur sagen, als Österreicherin, vielleicht bin ich auch voreingenommen, aber Österreich ist ein Land, das Gastgeberschaft ganz, ganz groß lebt. Und wir sind, glaube ich, unglaublich gute Gastgeber. Gibt natürlich schon wieder, überall gibt es unterschiedliche Formen, aber das ist sehr, sehr wichtig und es wird sehr, sehr stark gelebt, egal ob es in der Buschenschank nebenan ist. Das ist so, was du auch angesprochen hast. Mhm. Es ist auch mal rustikal und ganz, ganz leger und gemütlich, sehr, sehr fein. Das ist Herzlichkeit, wird bei uns in Österreich groß geschrieben, wenn es um das Gastgebertum geht. Und das ist echt was Schönes. Und das macht auch deswegen vielleicht auch so viel Spaß. Deswegen bin ich auch so viel unterwegs.
Ja, sehr gut.
Ich würde aber auch hier den Sprung nochmal kurz in die Betriebsgastronomie in der Tat machen, weil was ich erlebt habe und was ich ganz besonders fand, war, dass wenn ich irgendwo hinkomme und mir einen Kaffee bestelle oder ich bin da öfter und dann erkannt werde und ich dort bin und dann schon der Kaffee mit dem Schokostreusel oben drauf und so weiter, da steht nach dem Motto, ich weiß genau, was Sie wollen und ich habe es ja schon mal vorbereitet. Das ist so schön, also das und dann auch mit einem Lächeln serviert. Also das macht wirklich das Besondere aus und das finde ich ist etwas, was aus meiner Sicht in der Betriebsgastronomie und was wir eben bei Aramark auch diesen Gedanken der Hospitality genauso leben wollen, wie es eben in der Gastronomie ist, wo ich dann abends hingehe oder mit Freunden ausgehe oder so. Also für mich darf es da eigentlich gar keinen Unterschied geben, weil die Herzlichkeit und dieses Bestreben nach Service und jemand soll sich wohlfühlen, denk mal, das sollte überall so sein, ja. Und das macht es für mich besonders.
Und um die ultimativen Tipps zu bekommen, was die schönsten Restaurants und Bars sind, hast du, Alexandra, zusammen mit Cornelia Hilstern
genau so ist
ein schönes Buch herausgegeben, die schönsten Bars und Restaurants, die es gibt. Was sind da so die Trends? Wo geht die Reise hin? Und vielleicht auch der Vergleich zu früher.
Also wo geht die Reise hin? In dem Buch finden sich 50 Konzepte, die wirklich außergewöhnlich und ganz, ganz großartig sind. Und dann geht es auch los wirklich vom Fine-Dining-Restaurant über die unterschiedlichsten Konzepte, über wirklich die lässige Bar nebenan, aber auch Mitarbeiterverpflegung. Also es geht auch um solche, dass man sagt, diese klassischen Betriebsrestaurants finden dort einen Platz und sind mit dabei. Es geht darum, wohin bewegt sich so ein bisschen der Trend? Es ist auch Coziness, es ist genau das, es ist Wohlfühlatmosphäre, es muss Stimmigkeit und Authentizität gelebt werden. Und es zieht sich jetzt eben von der Küche durch über Design, über Interieur, über dieses gesamte Gedankenbild, wo man einfach sagt, es muss einfach wirklich dann bis zum letzten Punkt, und der letzte Punkt ist der Gastgeber, über den wir jetzt schon öfter gesprochen haben, muss es einfach stimmen und passen. Und das ist auch der Trend. Und der Trend geht schon dorthin, dass nicht mehr dieses, was wir natürlich hatten vor einigen Jahren, dieser kalte, kühle Schick, der findet man auch hin und wieder, um Gottes Willen, hat auch seine Berechtigung. Aber der wird jetzt eher vernachlässigt, weil viel, viel mehr erst recht seit Covid, wir wurden alle ein klein wenig eingesperrt, jetzt noch einmal mehr diese Wohlfühlatmosphäre im Vordergrund steht. Und diese Wohlfühlatmosphäre bedarf dann auch oft sehr vieler Akzente, Nuancen und Kleinigkeiten, die das einfach sehr, sehr gemütlich machen. Und das ist definitiv der Trend, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, wo man sich wieder treffen kann, wo man einen geselligen Abend, Nachmittag, Mittag, Frühstück, was auch immer zusammen verbringen kann. Und das ist so wirklich, das steht eigentlich so quasi jetzt in der Gegenwart quasi im Trend, sage ich.
Wie habt ihr da die Betriebe, Einrichtungen, Restaurants identifiziert für euer Buch?
Man kann sich bewerben oder diejenigen bewerben sich. Und danach wird eben die große Auswahl getroffen. Es gibt eine hochdekorierte, ganz großartige Jury, die quasi diese wirklich in sehr, sehr langer, schwieriger Arbeit durchwälzt, sich anschaut. Man nimmt das auch nicht auf die leichte Schulter. Man weiß ja auch, wenn sich jemand wo bewirbt. Und dann reicht er dieses Konzept und dieses Unternehmen aus gutem Grund ein, weil er auch davon überzeugt ist. Aber dann schaut man eben alles an. Und es geht eben wieder darum, man schaut sich das gesamte Konzept an, von Interieur, von Materialien, von Formen, von Besteck, von der kulinarischen Inszenierung mit allem drum und dran. Das gehört dann alles dazu, zu Lichtdesign, Akustik, wie wir schon bereits das auch erwähnt haben. Und das wird dann wirklich, wie soll ich sagen, jeder Betrieb auf Herz und Nieren überprüft, angeschaut und dann aber auch nicht leichtfertig die Entscheidung getroffen, wer da auf das Siegertreppchen darf.
Also ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
Das freut mich, dankeschön. Das hört man gerne.
Bringen wir den Sprung noch zur Betriebsgastronomie und Aramark. Wenn wir Trends aufgreifen, also neben der Wohlfühlatmosphäre und so weiter, entwickelt sich ja auch vieles, nicht nur seit Corona, aber vor allem. Was gibt's da Neues?
Also ich denke, eine ganz große Entwicklung ist die Digitalisierung auch von oder die Automatisierung auch von Prozessen und eben dahin zu gehen und zu sagen, was kann man denn vielleicht noch automatisieren, sodass man noch mehr Zeit für den Gast hat, auch nochmal wieder stärker noch die Gastgeberrolle einzunehmen und sich da entsprechend um die Bedürfnisse zu kümmern. Wir haben da auch nochmal einen großen Ansatz gemacht bei dem Pick-and-Pay-Shop, wo du, Alexandra, ja auch eine Selbsterfahrung quasi gemacht hast. Mich würde vielleicht an der Stelle nochmal interessieren, wie hast du es empfunden? Wie war dein Eindruck? Wie hast du dich gefühlt?
Futuristisch war es für mich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Man fühlt sich so ein bisschen wie so in die Zukunft hineinversetzt. Mhm. Es war richtig toll und fein. Man geht in einen Shop. Man kann komplett selbst alles wählen. Man geht zur Kasse, man nimmt seine Einkaufstasche. Das muss man jetzt auch vielleicht sagen für diejenigen, die es nicht kennen. Ich packe in meine eigene Einkaufstasche, packe ich die gesamten Produkte, die ich mitnehmen möchte. Ich halte sie quasi in einen Scan hinein und sie stehen schon auf einem Scanner da und ich kann komplett bargeldlos bezahlen mit App, mit allem drum und dran. Das ist für mich eine komplett auch neue Erfahrung gewesen. Digitalisierung ist eines, damit beschäftige ich mich auch, aber das war jetzt noch einmal so ein komplett anderer Aspekt dieser gesamten Entwicklung. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Ich finde das sehr, sehr innovativ und genau das, was du schon gesagt hast. Mhm. Digitalisierung ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und dort müssen wir die Digitalisierung schneller vorantreiben, auch im eigenen Unternehmen, dort, wo wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlasten können und stattdessen diese Ressourcen auch besser einsetzen können. Mhm. Denn es bringt uns nichts, wenn irgendjemand ein Regal einschlichtet. Und es tut mir leid, das muss nicht ein Mensch machen, sage ich jetzt mal. Muss nicht. Meine Produkte müssen nicht per Hand über einen Scanner gezogen werden. Muss nicht sein. Dafür braucht es eigentlich den Mensch nicht, den Faktor Mensch nicht. Und ich glaube, wir sollten dort einfach auch mehr die Menschen einsetzen, wo der Faktor Mensch notwendig ist, genau das, was du schon gesagt hast, und Digitalisierung dort vorantreiben, wo es wirklich auch Sinn macht. Und da macht es definitiv Sinn. Und das war echt eine spannende und interessante Erfahrung.
Das freut uns natürlich sehr zu hören. Aber das ist tatsächlich, und schön, dass du das Beispiel nochmal erwähnst, eine Richtung an Trends, die wir sehen. Und das andere ist natürlich auch das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit. Also da geht es auch natürlich um das, was ich esse, also um nachhaltige Lebensmittel, um vegane und vegetarische Angebote, aber auch um das Thema Nachhaltigkeit bei Einrichtungen, bei der Verwendung von Materialien. Und ich kann da auch nochmal den Seitenschritt machen nach Skandinavien. Eigentlich alle Unternehmen, in denen ich dort gearbeitet habe, waren fast schon eingerichtet wie ein Wohnzimmer, wo man wirklich Ecken hatte, viel mit Holz, viel mit auch da wieder, wie gesagt, nachhaltigen Materialien, die aber so eine Wohlfühlatmosphäre, wo es sehr, sehr warm und cozy war und wo man dann auch entsprechend im Betriebsrestaurant sich das Essen geholt hat, aber sich auch aussuchen konnte, wo gehe ich jetzt hin. Es waren fast schon wie so Inseln, die man sich dann aussuchen konnte. Die konnte man aber auch den ganzen Tag entsprechend nutzen. Und ich glaube, so dieses Gefühl von, ich gehe jetzt irgendwo hin und dort esse ich und dann gehe ich wieder irgendwo weg und dort arbeite ich, das vermischt sich auch mehr und ist auch ein Trend, glaube ich, der sich auch durchsetzen wird. Weil ich glaube auch, dass die klassische im Vergleich zu früher Essenszeit um 12, dass sich auch das verschiebt und dass diese Flexibilität dort auch größer wird und auch werden muss, dann eben auch seitens der Betriebsgastronomie darauf eben auch Antworten zu haben. Und das ist natürlich auch was, womit wir uns eben sehr beschäftigen.
Ich möchte Österreich und Deutschland jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich glaube, das sind Österreich und Deutschland ziemlich gleich auf. Covid hat das vorangetrieben, denn Österreich, Deutschland, die waren da beide sehr, sehr altmodisch, was das betrifft. Und man hat eben nicht darauf geachtet, dass auch eben so etwas wie ein Betriebsrestaurant dieser Bereich einfach auch hochwertig, gemütlich und sehr viel Qualität zeigen sollte. Denn egal in welchem Bereich man oder in welcher Branche man arbeitet, die Mitarbeiterzufriedenheit merkt der Gast, merkt der Kunde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, durch diese neue Arbeitswelt, die auch mit Homeoffice und Co. entstanden ist, wird es nochmal wichtiger, wenn man im Betrieb ist, dann muss man sich noch einmal mehr dort wohlfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch der Austausch mit den Mitarbeitern, also mit den Kollegen. Das ist ein wesentlicher Faktor und funktioniert auf einer ganz, ganz anderen Ebene. So wie du gesagt hast, wenn man sich so quasi wie im Wohnzimmer fühlt.
Mhm. Und ich glaube auch, ich wage jetzt mal eine steile These, ich glaube auch, dass dadurch nochmal auch die Qualität des Essens und der Gerichte auch nochmal ganz anders wahrgenommen wird. Weil ich, wie gesagt, bevor ich jetzt bei Aramark gestartet bin vor 3 Jahren, hatte ich schon den Eindruck oder habe es auch immer so wahrgenommen, naja, Kantine. Aber das ist es eben nicht. Es ist eben wesentlich mehr. Es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, da sind wirklich kulinarische Highlights mit dabei. Wir beschäftigen bei uns Sterneköche. Also da, und ich glaube, dass das Umfeld eine Menge ausmacht darüber oder dafür, wie ich etwas wahrnehme und wie ich etwas bewerte. Und ich glaube, durch solche Konzepte ist das nochmal eine ganz andere Qualität, die auch über das Essen dann entsprechend wahrgenommen wird.
Und wenn man nicht vergessen darf, ich muss jetzt auch noch was eben, muss noch einmal einhaken dabei. Eben, es ist ja auch wieder das Gesamterlebnis. Das gehört ja wirklich zu allem dazu. Und es ist eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Denn wenn wir nur bedenken, jetzt könnte man vielleicht sagen, mein Gott, es gab doch der eine Veganer im Betrieb oder sonst irgendetwas. Es geht aber um die Wertschätzung gegenüber diesem vielleicht noch nicht so große Prozentanteil an Veganern zum Beispiel oder die vegetarisch sich ernähren oder aber an Unverträglichkeiten oder einfach, die sich einfach nachhaltiger ernähren möchten. Die einfach sagen, sie möchten nicht so einen CO2-Fußabdruck hinterlassen auf dieser Welt. Die Wertschätzung für diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirkt sich positiv nicht nur auf die Arbeitsatmosphäre aus, ich sage jetzt sogar aufs Betriebsergebnis, wenn man jetzt die paar Etappen einfach wirklich überspringt, und können sehr, sehr viel bewirken.
Und die Gemeinschaftsverpflegung an sich hat ja auch einfach eine enorme Verantwortung. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich von der Kindergartenverpflegung ausgehen, über die Betriebsgastronomie bis hin dann zur Verpflegung in der Pflege oder in Seniorenheimen und so weiter, ist das ja eine enorme Verantwortung, ja, die man gar nicht so erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Und was jetzt die Betriebsgastronomie betrifft, dass die meiste Zeit seines Lebens, ne, ist man auf der Arbeit,
genau.
Und das spielt eine total große Rolle, also auch was Nachhaltigkeit betrifft, gesunde Ernährung und so weiter und vor allem, und da muss ich mich mit einschließen, ne, also ich freue mich, wenn ich da morgens mir mein Brötchen irgendwo holen kann im Restaurant, wo man sich vielleicht entspannt auch mal hinsetzen kann mit dem Laptop nachmittags und so weiter, wo man Gäste empfangen kann und so weiter, also es wird immer so mehr und mehr, finde ich, der Ort zum, ja, für das Arbeitsleben, um da wirklich auch zu leben.
Ich glaube, das hat auch viel mit Mitarbeiterbindung zu tun. Und ich glaube, viele Unternehmen haben ja momentan auch die Situation, ihre Leute wieder nach Corona eigentlich auch zurückzuholen und aus dem Homeoffice zu holen. Und ich glaube, wenn man über eine lange Zeit im Homeoffice gearbeitet hat und irgendwann entwickeln sich Verhaltensweisen oder vielleicht auch so, sagen wir mal, Gefühle, dass ich vielleicht gar nicht mehr so sehr an das Unternehmen gebunden bin, weil es ist dann irgendwie, ja, der Arbeitgeber, der, jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, der bezahlt die Rechnung, so, aber das ist jetzt nichts Besonderes, wo ich mich jetzt hier irgendwo verankern kann. Und ich glaube, dass genau das eben den Unterschied ausmacht in dem Moment, wo ich in den Betrieb gehe und ich habe da ein nettes Ambiente und ich fühle mich da wohl und hol mir mein Brötchen und treffe Kollegen und quatsch hier links und da und habe eine Beziehung oder eine Bindung zu den Kollegen, zu dem Arbeitgeber damit eben auch, stehe ich nochmal ganz anders dem Unternehmen gegenüber, als wenn ich das eben nicht habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den eben die Betriebsgastronomie nicht nur vom Essen, also von der kulinarischen Seite, sondern eben auch von den Konzepten, die dahinter stehen, auch erfüllen bzw. unterstützen kann. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger werden.
Sehr gut. Zum Schluss nochmal eine wichtige Frage auch, vielleicht so tippgebend. Was macht denn eigentlich so einen perfekten Gastgeber aus? Beziehungsweise was muss ich erfüllen oder mitbringen aus eurer Sicht, um ein perfekter Gastgeber zu sein?
Ich sage Fingerspitzengefühl, und zwar als Fingerspitzengefühl beginne jetzt deswegen damit, weil ich glaube, du musst einfach auch Menschen einschätzen können. Es ist manchmal, glaube ich, auch nicht so einfach und jeder kann das auch nicht. Ich könnte jetzt sagen, entweder, glaube ich, wirst du mit dem Gen geboren oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist wichtig zu erkennen, wollen die zum Beispiel unterhalten werden oder nicht? Wollen die, dass ich 100-mal an den Tisch komme oder nicht? Das ist, also das bedarf somit ein klein wenig Fingerspitzengefühl und dann einfach Leidenschaft und Leidenschaft, Liebe zu dem, was man tut. Mehr braucht's nicht. Und vielleicht noch einfach die Liebe und Freude daran, sich auch weiterzubilden und sich immer wieder zu informieren, was gibt's Neues auf dem Markt. Ich glaube, das war's dann auch schon. Also ich glaube, wenn man Dinge mit Leidenschaft macht, kann man nicht so viel falsch machen.
Ja, ich würde auch noch ergänzen, also ganz wichtig ist eben das Gefühl, sich willkommen zu fühlen. Das finde ich sehr wichtig. Und für mich ist das Thema Flexibilität extrem wichtig. Also dass ich wirklich Ich habe einige Lebensmittelallergien und wenn ich dann das Gefühl habe, ich gehe den Leuten jetzt damit eher auf die Nerven, weil die jetzt irgendwas kreieren müssen, was jetzt nicht auf der Karte steht, dann bin ich genervt. Und ich mag es, wenn dann, ich habe das an vielen Stellen sehr positiv erlebt, wo überhaupt kein Problem und wir können noch die Variante machen und die Variante machen. Diese Flexibilität, die schätze ich sehr. Und das hat für mich was mit dem Wohlfühlfaktor, mit einem guten Gastgeber zu tun. Und wie gesagt, dieses Überraschungsmoment, also Dinge einfach zu machen, wo man dann denkt, ach Mensch, oder zu erkennen, bin ich jetzt vielleicht eher derjenige, der jetzt ein bisschen wortkarger ist und jetzt nicht nochmal die Karte rauf und runter erklärt bekommen möchte, sondern ich weiß schon, also das mich zu erkennen und dann eben auf meine Bedürfnisse einzugehen, dieser Mix, der ist es.
Also eigentlich ganz einfach.
Ganz simpel.
Ja, dann danke ich euch herzlich, dass ihr in dieser Episode dabei wart. Vielen Dank, Alexandra. Vielen Dank, Simone. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele wertvolle Tipps. Wir haben ein wertvolles Buch auch, was wir nur empfehlen können. Wir beobachten bei Aramark, wie die Reise weitergeht in der Betriebsgastronomie, die Wohlfühlorte 2.0. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!